Ich bin ein bisschen erschrocken. Haben wir heute wirklich schon den 1. Juni, den 1. Juno? Kinder, wie die Zeit vergeht. Nur einer hat sich kaum verändert seit letztem Donnerstag, Himmelfahrtsdonnerstag. Bischof Christian Stäbler, guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke. Ja, die Zeit schreitet voran. Also seit letzten Donnerstag habe ich mich vielleicht nicht so verändert. Das weiß ich auch nicht so genau. Ja, aber schön. Wir bleiben niemals stehen. Es geht immer weiter nach vorne.
Ja.
Und wir feiern immer wieder Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treu hält ewig, ewig, und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände, ewig, also alle Zeit.
Ich möchte noch einmal eine Sache erwähnen beim Thema Kinder, wie die Zeit vergeht. Auch wenn Sie jetzt, Herr Bischof, vielleicht sagen werden, aber Herr Wittke, das weiß man doch, der Angriff auf Israel, das Massaker der Hamas im Süden Israels, der fand am 7. Oktober statt. Am 7. Oktober 2023, nicht erst letztes Jahr. Mehr als anderthalb Jahre gibt es jetzt schon diesen Konflikt, diesen Krieg dort. So lange sind auch noch die Geiseln in der Hand der Hamas.
Ja, in der Mitte der vergangenen Woche waren es 600 Tage, 600. Die Menschen in Israel haben daran erinnert, 600 Tage in Geiselhaft ihre Angehörigen. Das heißt, auch 600 Tage hält, weil Sie das so sagen, der 7. Oktober im Grunde an. Das Trauma, die Gewalt, der Überfall, die Verschleppung. Und was ist daraus alles Furchtbares geworden? Zigtausend Tote fordert der Krieg gegen Israel nun schon, Hunger und Elend. Wir sehen das in den Nachrichten und wir sagen beides ganz laut, das Elend der Geiseln und das Elend der Palästinenser, der Kinder, der Mütter und Väter. Das muss ein Ende haben. Sie sind alle Geiseln der Hamas auf schrecklichste Weise. Israel muss jetzt Humanität zulassen, auch um seiner selbst willen. Und der Krieg gegen Gaza muss ein Ende haben, jetzt und längst. Und die Geiseln müssen freikommen. Gut, dass Sie daran erinnern.
Ich habe wahrgenommen, Herr Bischof, letzte Woche, dass man sich mittlerweile tatsächlich nach dem Tod einfrieren lassen kann, um sich dann in der Zukunft, wenn die Technik und Medizin soweit ist, um sich dann in der Zukunft wieder auftauen zu lassen. Kein Scherz, also bei einem Berliner Unternehmen ist das wohl möglich. Das kostet auch nur schlappe 200.000 Euro, diese Kyrokonservierung, das heißt das mit flüssigem Stickstoff. Für nur 75.000 Euro kann man auch nur sein Gehirn einfrieren lassen. Wie gesagt, alles kein Scherz. Das ist doch gruselig. Oder wie finden Sie das?
Ja, also wollen wir jetzt schon sortieren, lieber Herr Wittke, schon ein ziemlich schlechter Scherz. Wenn Sie das gelesen haben, sind Sie etwas aufgesessen. Richtig ist, es gibt diese Methode der Kyrokonservierung, das Einfrieren mit Stickstoff.
Ja, ja.
Aber richtig ist auch, es funktioniert nicht für komplexe Körper, für Organe, oder gar für Menschen. Und es gibt unter den seriösen Wissenschaftlern nicht einen, der meint, das könnte überhaupt oder gar bald funktionieren. Das will ich dann an dieser Stelle, bevor Sie hier sozusagen die Sparer animieren, einmal deutlich sagen.
Nein, ich animiere dann niemanden.
Abgesehen von der Forschungsseite, die ich nicht beurteilen kann am Ende, sollen wir es uns dann einmal vorstellen, wie voll wäre diese Erde, wenn es nicht mehr so ist, dass Menschen und dass Generationen auch von dieser Erde wieder weggehen. Was wäre überhaupt mit diesem Leben, wenn es kein Sterben mehr gäbe? Ich will mir das nicht ausmalen, auch wenn es natürlich eine Ursehnsucht ist für jeden und jede von uns einzeln. Aber stellen Sie sich das mal vor. Ich würde sagen, wir haben in diesem Jahr Albert Schweitzer Gedenkjahr, also 150. Geburtstag 1875, 60. Todestag 1965. Von Albert Schweitzer stammt die, ich würde fast sagen, Formulierung oder Formel, Ehrfurcht vor dem Leben. Wir brauchen diese Ehrfurcht, diesen Respekt, dieses Staunen. Wir sollten das nicht verlieren, auch nicht durch Kyrokonservierung.
Da bin ich voll Ihrer Meinung und unterschreibe das und würde bei so einem Unternehmen nichts unterschreiben. Ich habe heute mal einen Schirm und Seifenblasen mitgebracht, Herr Bischof. Sie erinnern sich,
ja,
wir hatten am Donnerstag darüber gesprochen, wie, also mit welchem Ritual man den Himmelfahrtstag feiern kann, dem Ganzen irgendwie ein sichtbares Ritual geben kann. Und da hatten Sie einen Regenschirm vorgeschlagen und ich hatte Seifenblasen ins Spiel gebracht. Wie ist es eigentlich? Feiert man heute an diesem Sonntag jetzt noch Himmelfahrt oder feiert man heute in der Kirche Internationalen Kindertag? Kinder, wie die Zeit vergeht? Oder worum geht es? Oder ist noch Ostern sogar?
Ja. Also es ist die letzte Woche der 50-tägigen österlichen Freudenzeit. 50 okay. Tage nach Ostern. Mhm. Man feiert Himmelfahrt nicht nach, wie Sie das andeuten, oder weiter. Es ist am 40. Tag nach Ostern. Mhm. So war es letzten Donnerstag. Und am 50. Tag nach Ostern, also heute in einer Woche, ist Pfingsten. Mhm. Die Gabe des Geistes Gottes, die Ausgießung, wie wir dann sagen, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und heute ist der Sonntag ex Audi. Mhm. Ex Audi, also da steckt Audio drin, mhm. also hören. Das kommt an dieser Stelle aus dem 27. Psalm. Da heißt es, Herr, höre meine Stimme. Ex Audi, höre Gott. Darum geht es auch an diesem Sonntag, der so ein wenig, Sie haben das jetzt auch schon angedeutet und wir reden ja ganz viel über die Zeit. Dieser Sonntag liegt so gefühlt irgendwie dazwischen, mhm. zwischen den Festen. Und es geht um die Verheißungen, also um den Ruf dessen, was Gott uns verspricht, um das Gebet auch, um das Staunen, die Ehrfurcht vor Gott und seinen Versprechen. Okay. Und die Bitte, dass geschehe, was Gott sagt.
Ich finde es spannend, dass immer noch irgendwie Ostern ist. Also Ostern wirkt auf mich schon so weit weg. Dann wollen wir mal keine Zeit verlieren. Der Bischof ist schon vorbereitet auf die heutige Bibelstelle. Wie viele, Herr Bischof, wie viele Bibelstellen kennen Sie eigentlich auswendig?
Das kann ich nicht sagen. So, eben,
dass man ihnen sagen kann, so.
Also Verse sind das sicher eine ganze Menge, aber manchmal irrt man sich dann auch und mhm. dann ist es gut, mhm. Immer wieder zu lesen, nachzulesen, dass aus den Geschichten, den wunderbaren biblischen Geschichten, nicht am Ende nur Überschriften werden, nicht? Wo man dann immer denkt, ja, weiß ich schon und so. Nein, nein, immer noch mal selber lesen. Die Kenntnis der Bibel, im Studium war das übrigens so ein richtiges Fach. Das heißt, da Bibelkunde, da mhm. geht es darum, die Bibel und ihre Querverweise tatsächlich gut im Kopf zu haben. Ja. Das, finde ich, kann man ja von Theologinnen und Theologen auch erwarten. Es geht aber auch ganz schlicht darum, einfach für jedes Kapitel in der Bibel zu wissen, was da nun steht und bestimmte Verse auch auswendig zu können. Also wie gesagt, das heißt Bibelkunde, da gibt es dann auch Prüfungen. Mhm. Und wir hatten einen Lehrer an der Uni, der sagte dann in den Seminaren gerne, wenn jemand den Bezug nicht wusste, und sie schrien aus aller Munde, Bibelkunde, Bibelkunde.
Wo so. Steht das?
Das steht nirgendwo.
Das steht nirgendwo.
Nein, tatsächlich das auch steht so. Nur in den heimlichen inneren Regeln. Heute also ist die Bibelstelle aus dem Epheserbrief, mhm. drittes Kapitel, also das heißt Neues Testament, frühe Christenheit.
Epheserbrief, also
Epheserbrief.
Wer sind die?
Ja, das ist die Gemeinde in Ephesus. Das war damals eine große Metropole, kann man fast schon sagen, also eine ganz wichtige Stadt in der Antike. Mhm. Da gab es eine Gemeinde und es gab so diese Praxis der Rundbriefe. Mhm. Also wir sagen immer, das sind
Newsletter.
Also, ja, das sind Briefe von Newsletter, das ist überhaupt eine gute Idee. Mhm. Sagen wir, das sind Briefe von Paulus, es ist sozusagen eine gewisse Paulus-Schule, mhm. die dann auch Rundbriefe geschrieben hat, mhm. so im Ende des ersten, Anfang des zweiten Jahrhunderts. Und ich will nur noch darauf hinweisen, bevor ich jetzt gleich lese aus dem dritten Kapitel, es beginnt gleich im ersten Satz mit etwas sehr Handfestem, Körperlichem, das auch zu dem passt, was wir hier schon besprochen haben, nämlich Ehrfurcht und Respekt. Und jetzt lese ich. Epheserbrief, drittes Kapitel. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden seinen Namen hat, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist. Auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Jesus Christus durch alle Geschlechter von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Das ist ja eine Bibelstelle gewesen, die auch durchaus wie so ein Gebet jetzt irgendwie klang. Und ich würde da eigentlich gerne noch mal wissen, es geht ja los, so ich beuge meine Knie. Genau. Also wer spricht da jetzt eigentlich? Sie haben ja schon gesagt, es geht um einen Rundbrief.
Genau, aber es ist natürlich gedacht in der Person des Paulus. Also Paulus spricht an der Stelle und er schreibt, wir nehmen an, er schreibt oder seine Schüler schreiben, Paulus beugt seine Knie, ich beuge meine Knie. Ich finde das so ein gutes Bild. Also je nachdem, wann man so das letzte Mal in der Kirche war, sieht man, da gibt es ja seit alters her doch auch Stellen, wo man knien kann. Mhm. Also sowohl vom Altar, aber natürlich auch in ganz vielen alten Kirchen diese Kniebänke. Das sind nicht ursprünglich Dinge, wo man die Füße gut abstellen soll, um da besser sitzen zu können.
Damit das Blut besser zirkuliert.
In der Geste des Kniens, des Kniebeugens, des auf die Knie Gehens steckt, glaube ich, im Grunde in dieser Geste alles drin, was in den Worten heute auch gesagt werden soll. Also das bewusste Einnehmen einer Haltung, die Ehrfurcht vor dieser Welt, vor Gott, vor dem Nächsten zeigt, die diesen Respekt zum Ausdruck bringt, die das sagt, Kniebeugen. Meine, wer das mal macht, also und zwar jetzt nicht die Kniebeugen, die ich so beim Arzt mache, ja, so mit den Armen nach vorne und gucken sie mal, ob sie das 10-mal hinkriegen oder so.
Auf die Knie.
Sondern dieses auf die Knie gehen. Ich meine, es gibt den berühmten Kniefall von Willy Brandt.
Den habe ich auch gedacht.
Es ist die Urgeste der Anerkennung vor dem Anderen und an dieser Stelle auch vor Gott, vor seiner Schöpfung, vor dem, was er kann, die Bitte darum, dass er das, was dann kommt, sozusagen den Christus in mir wohnen lasse. Da muss ich an die denken, die gerade früher war das ja ein ganz beliebtes Gebet für Kinder. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Also diese Bitte, dass Jesus in mir wohnt, ausgedrückt mit dem auf die Knie gehen vor Gott. Wahrscheinlich gehört das auch zusammen, denn das Bild, dass Gott, dass Christus in mir wohnen kann, dass sozusagen der Funke der Göttlichkeit in uns Menschen lebt und weiterleben kann, das muss uns dann auch immer davor bewahren, uns selber für Götter zu halten. Und deswegen braucht es umgekehrt auch Respekt und Ehrfurcht vor dem Nächsten. Beides steckt für mich ganz tief in dem und beides gehört für mich ganz stark in die heutige Zeit. Wir haben ja darüber gesprochen vorher, über den unfassbaren Schrecken, der auf dieser Welt herrscht. Und dann haben Sie auch das andere Thema angesprochen mit dem, wie der Mensch versucht, durch Forschung tatsächlich seine Ewigkeit, seine Unendlichkeit, seine Unsterblichkeit selber herzustellen und dann sich wieder zu erinnern. Und ich stelle mir dann diese Kniebeugen täglich vor. Ja, dieses auf die Knie gehen, täglich einmal so zu beten. Es gibt übrigens einen früheren Ministerpräsidenten, von dem hieß es, dass er morgens Losungen und Liegestütze macht.
Ah, tatsächlich?
Losung und Liegestütze.
Und welcher war das?
Manfred Stolpe, der ja auch ganz lange für die Kirche tätig gewesen ist, als Präsident des Konsistoriums, also als juristischer Leiter der obersten Verwaltung in der Zeit der DDR. Und von ihm wurde immer wieder erzählt, Losung und Liegestütze gehörten morgens dazu, sozusagen
die, Ritual.
Die geistliche und die körperliche Fitness. Und Losungen, um das nochmal zu sagen, sind die für jeden Tag ausgewählten, ausgelosten Bibelsprüche. Es sind immer zwei und die viele Menschen, die so sich um ihre Beziehung zu Gott sorgen, das einfach ein Stück mit ins Leben nehmen wollen, lesen jeden Morgen diesen einen Bibelspruch, diese Losung. Und ich habe mir das gemerkt und denke dann manchmal auch so, ja, Kniebeugen und Gebet, das ist das, was unbedingt zusammengehört. Und zwar in allen Zeiten, auch in den Dazwischenzeiten.
So ein Kniefall ist ja auch ein Zeichen der Demut.
Ne? Ja.
Ich fand jetzt die Bibelstelle trotzdem anstrengend. Also vielleicht auch durch die Sprache. Wobei mir ein Wort aufgefallen ist, das habe ich mir gemerkt, das fand ich sehr schön, eingewurzelt. Eingewurzelt. Ein
tolles Bild, ne? Ein tolles Sprachbild.
In der Liebe eingewurzelt. Also das hat schon was Festes. Aber ansonsten schwierig nachzuverfolgen. Also wenn ich da so in der Kirchenbank sitze am Sonntagmorgen, vielleicht noch ein bisschen müde und dann so diesen dieser Wortreihenfolge zu folgen, nicht
steht
leicht.
Steht ja auch drin in der Bibelstelle. Also die Schwierigkeit, die Erkenntnis Christi, die Erkenntnis von Christus nachzuvollziehen, dann ist von der Breite, der Länge, der Tiefe, die Höhe die Rede, von dieser umfassenden, ich würde sagen, eben auch staunenswerten, immer wieder über uns hinaus reichenden Tiefe und Reichtum dieser Welt und dessen, was Gott geschaffen hat. Demut vor der Schöpfung, Demut vor anderen Menschen, Demut aber vor allem vor Gott, um dann auch gerade zu sein und einen geraden Rücken zu haben vor denen, die einen unterdrücken wollen. Also es gibt auch eine falsche Rede von Demut, auch das will ich an der Stelle noch deutlich sagen. Es ist immer problematisch, wenn andere einem in Herrschaftsgeste Demut verordnen oder sogar ein System errichten, in dem Demut zu einem Kampfbegriff wird, um andere niederzuhalten. Deswegen gibt es auch die, glaube ich, wichtige und richtige christliche Tradition, nur vor Gott die Knie zu beugen und nicht vor Menschen.
Heute endet die bundesweite Aktionswoche gemeinsam aus der Einsamkeit. Und es ist klar, eine Woche reicht nicht, um dieses Themas Herr zu werden. Aber vielleicht konnte tatsächlich an der einen oder anderen Stelle eine Aktivität, eine Gruppe, eine Idee entwickelt werden, die dazu beigetragen hat, dass jemand in dieser Woche wirklich nachhaltig aus der Einsamkeit geholt werden konnte. Das wünsche ich auf jeden Fall sehr. Wir kommen zur Fürbitte.
Gegen die Einsamkeit, Gott, wir bitten dich, dass du da bist, dass du nicht allein lässt, dass dein Wort tröstet und wärmt. Du bist lebendig, du hörst und sprichst auf deine Weise mit uns, gibst niemanden verloren, bist da in Leben und Sterben. Wir preisen dich, Gott, ich preise dich von Ewigkeit zu Ewigkeit, wenn du mir die Lippen auftust, wenn du mir Worte gibst, Gott, von Anfang bis ans Ende meiner Tage. Das hoffe ich. Gott, wir bitten für alle, deren Tag so dahinläuft und für die niemand ein Wort hat, gib du ihnen eines. Und Gott, wir bitten dich für alle, die unablässig reden und in tausend Beziehungen stecken über den Tag und die darin total einsam sind manchmal, dass sie schweigen können und spüren, wie das Leben sich verbindet. Gott, um Respekt bitten wir, dass wir uns ansehen, nicht drüber, nicht vorbei. Wir gehören zusammen, wir Menschen, keiner drüber, keiner drunter. Lass uns ansehen und darin Respekt spüren. Um Frieden bitten wir Gott, um ein Ende des Krieges in Gaza, um ein Freikommen der Geiseln. Mach dem Terror ein Ende und mach dem Krieg gegen die Kleinen und Hilflosen ein Ende. Gott, für diese Schöpfung beten wir, die so grün ist bei uns, die so durstig ist in ihren Geschöpfen, und die so sehr eines sehnt, deine Gegenwart, das Leben selbst. Wir danken dir dafür, wir beugen unsere Köpfe und unsere Knie vor dir, nur vor dir. Du bist das Leben in Ewigkeit.
Amen. Je älter oder also je reifer und erfahrener ich werde, umso mehr ist mir die Bedeutung von Zeit auch wichtig und klar geworden irgendwie. Also auch bei Geburtstagen gehe ich mehr und mehr dazu über, eher Zeit zu verschenken und freue mich auch selbst darüber, wenn mir Zeit geschenkt wird. Wir kommen zum Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Da haben wir heute so viel über Zeit gesprochen. Es gibt eine sehr schöne Filmszene, also mich hat die damals sehr berührt, beeindruckt, bei dem Kinofilm Easy Rider mit Peter Fonda und Dennis Hopper, dieser Kult-Motorradfilm Born to be Wild. Da schmeißt einer der beiden gleich am Anfang des Films seine Armbanduhr weg, auf die Straße, in den Staub, so als Symbol für Freiheit und Unabhängigkeit, nicht mehr abhängig von der Zeit und irgendwelchen Zeitplänen zu sein. Ich finde das eine spannende Idee, sich nicht von der Zeit unter Zeitdruck setzen zu lassen.
Ja, das ist eine schöne Geste. Ich habe zwar das Bild nicht vor Augen, aber ich kann es mir vorstellen. Und manchmal denke ich auch, schön, wenn plötzlich die Mails nicht gehen oder das Handy mal woanders liegt oder vergessen wurde. Aber über eine längere Zeit ist meine Erfahrung jedenfalls, entspannt das auch nicht. Wir brauchen halt einen guten Umgang mit der Zeit, also mit Druck und Entspannung. Das sagt sich alles so leicht, aber vielleicht im Moment sind es ja kurze Wochen. Also, ne, 1. Mai, Himmelfahrt, jetzt kommt dann Pfingsten nächste Woche. Sind ja immer ein bisschen kürzere Wochen im Mai und im Juni. Und ich finde das ein tolles Lebensgefühl. Man hat mehr Zeit, auch noch mal zu gucken, was man mit der Zeit macht.
Ich habe meine Zeitumstellung verpasst tatsächlich und dann erlebt, dass ich mit einmal merkte, ach nee, ich habe jetzt noch eine Stunde mehr Zeit. Ja. Also richtig weggefahren und dann an einem Ort und dann wirklich durcheinander gekommen, eine Uhr gesehen und dann, nee, ich habe. Und das war auch ganz, ganz interessant. Also so eine Stunde Zeit geschenkt zu bekommen, gefühlt, obwohl sich ja eigentlich nichts verändert hat. Also Umgang mit Zeit ist schon was sehr Spannendes.
Sehr richtig. 24 Stunden kriegen wir jeden Tag geschenkt, muss man dann doch einmal so.
Zeit ist ein Geschenk.
Also so, naja, und auch gegen dieses bei mir auch oft vorherrschende Gefühl, alles ist schon verplant und dann brauche ich eine Stunde dazu. Bei der Uhrumstellung, um nochmal das Gefühl zu haben, eine geschenkte Stunde. Mhm. 24 Stunden jeden Tag. Also
das ist schon eine Menge.
Ist schon
kann man was mit viel. Anfangen.
Also kann man was mitmachen.
Nutzen Sie die Zeit, genießen Sie die Zeit, haben Sie eine gute Zeit in der nächsten Woche.
Eine gesegnete Zeit wünsche ich Ihnen gefüllt.